Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt zur Kontextdebatte. Am Sonntag wird in Griechenland gewählt und bei dieser Wahl geht es um viel mehr als nur um die neue griechische Regierung. Es geht um den Euro, es geht um Europa, es geht um Demokratie, um die Frage nach nationaler Souveränität in einer globalisierten Wirtschaft. Wird in Griechenland, wird in Europa die Demokratie zum Luxusgut? Darüber diskutieren jetzt die Luzerner Professorin für internationale Angelegenheiten Sandra Löwne und der St. Galler Politikwissenschaftler Daniele Karamani und der Griechenland-Korrespondent Werner van Rent. Die Diskussionsleitung hat Hans-Jörg Schülz.
Werner van Rent, Sie fliegen heute Abend wieder zurück nach Athen. Wenn Sie wählen dürften am Sonntag, wen würden Sie denn wählen?
Ich weiß es nicht. Das ist bei allen Griechen so und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich nicht wählen muss.
Aber die Griechinnen und Griechen müssen ja nun wählen. Was glauben Sie, wen werden Sie zur stärksten Partei machen?
Also die letzten Umfragen, die liegen jetzt schon 10 Tage zurück. Es ist, man dürfen keine Umfrage mehr veröffentlicht werden. Bei den letzten Umfragen lag die Nea Demokratia, also die Konservativen, lagen etwas vorne, aber direkt gefolgt von Syriza, also von der Partei von Alexis Tsipras.
Also das linke Bündnis.
Das linke Bündnis und das Bündnis, das gegen das Sparprogramm der Troika ist. Aber mittlerweile ist auch der Samaras, der Führer der Konservativen, ist auch gegen das Sparprogramm, obwohl er es unterschrieben hat, mit unterschrieben. Und auch die PASOK, die ebenfalls mit unterschrieben hat, sagen auch, sie wollen das alles neu verhandeln. Also es hat sich wahnsinnig viel bewegt in den letzten Tagen. Und ich würde auch sagen, dass auch die Wählerströme, wenn man das erkennen kann, da ändert sich tagtäglich etwas. Also bis zuletzt weiß man nicht, wie es ausgeht am Sonntag.
Es wird ja ein bisschen auch hochstilisiert zu einer Wahl für oder gegen den Euro durch die Griechen. Was würde denn aus Ihrer Sicht passieren, wenn die Griechen sich quasi gegen den Euro entscheiden?
Also es ist eine falsche Frage, weil sie sind alle für die Euro, für den Euro. Sie sind, die Griechen sind zu 85% etwa, haben gesagt, wir wollen unbedingt in der Währungsunion bleiben. Wenn Sie jetzt für Tsipras wählen und Tsipras wird das Sparprogramm kündigen, wie er einmal angekündigt hat, dann würde das Austritt aus der Währungsunion fast zwangsläufig nach sich ziehen. Und das ist etwas, was die Griechen so nicht wollen. Und es ist eine widersprüchliche Ausgangslage und sie sagen sehr oft, einen Schritt nach vorne haben wir einen Abgrund und einen Schritt nach hinten, dann ist ein Felswand.
Sandra Löwne, wenn man das jetzt aus europäischer Sicht sich anschaut, was bei dieser Wahl passieren könnte und zum Beispiel wirklich die Partei gewählt wird, die dann den Euro verlassen könnte, was könnte denn diese Wahl für die europäische Idee bedeuten?
Also ich denke, mit oder ohne einem Sieg der Syriza sind wir dabei, in eine neue Phase der Eurokrise einzutreten, weil sich die Schuldenfalle inzwischen auf Spanien und wohl auch Italien ausgeweitet hat. Es bleiben daher 2 Optionen. Die erste ist, die Politiker beugen sich dem Sachzwang, den sie selbst durch die Einführung des Euros damals ins Leben gerufen haben. Das heißt, zusätzlich zum Fiskalpakt und zum europäischen Rettungsschirm beschließen sie eine stärkere Vergemeinschaftung der Schulden, einen gemeinsamen Schuldentilgungsfonds, auch die Einführung von Eurobonds. Aber diese Vergemeinschaftung der Schulden wird nicht passieren ohne eine stärkere Übertragung von Souveränitätsrechten in der Haushaltspolitik, der Schaffung einer wirklichen Fiskalunion, wahrscheinlich auch einer Bankenunion und damit einer stärkeren politischen Union.
Also Sie meinen, mit der Einführung des Euro haben sich die Länder im Prinzip auch verpflichtet, den Schwächsten jeweils zu helfen?
Ja, im Grunde ist das im Maastrichter Vertrag ja gerade nicht vorgesehen gewesen. Da gibt es explizit die Klausel, also die No-Bailout-Klausel, dass die Staaten nicht für die Schulden, die Übertretung der Maastricht-Kriterien durch einen anderen Mitgliedstaat eintreten sollen. Aber diese Regel ist schon längst überholt und de facto zieht die Politik nach. Und ich denke, wir bewegen uns darauf zu, inwieweit das eine Lösung der Probleme geben wird, ist nicht abzusehen. Auch die vergemeinschafteten Schulden müssen irgendwo zurückbezahlt werden. Ich meine, das Szenario, dass Griechenland aus dem Euro austritt, das bleibt real. Wenn Griechenland austritt, wird es wahrscheinlich nicht das einzige Land bleiben, das den Euro verlässt. Und das wird wiederum drastische ökonomische Folgen haben, auch gerade für die Gläubigerstaaten. Wie auch immer, ich denke, die stärkere Vergemeinschaftung wird kommen, aber wahrscheinlich auch mit einer stärkeren Differenzierung der Europäischen Union, also einem Kerneuropa und differenzierte Mitgliedschaften dann.
Daniele Caramani, es ist also in jedem Fall eine Wahl, die auch über Europa mitentscheidet, die weit über Griechenland hinaus sehr wichtig ist für Europa. Nun haben ja die Griechen eigentlich erst vor wenigen Wochen gewählt und jetzt müssen sie schon wieder wählen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Brüssel will die Griechen dazu zwingen, so lange zu wählen, bis sie endlich das wählen, was Brüssel auch will.
Ja, da gibt es auch Präzedenten mit Irland im Fall von Referenden. Das waren auch Beispiele, wo man ein zweites Mal gewählt hat. Es ist tatsächlich so, wie Herr von Gent vorher gesagt hat, dass man weiß nicht, wie diese Wahl jetzt ausgehen wird. Ich würde aber auch die Bedeutung von so einer Wahl nicht übertreiben. Was die Parteien, was die Politiker sagen vor einer Wahl, ist nicht immer, was dann nach der Wahl passiert. Das haben wir auch in der Wahl zur französischen Präsidentschaft gesehen. Die Wahlkampagne ist etwas und die politische Aktion, die danach folgt, ist was anderes. Es ist klar, dass Griechenland eine Manifestation ist von einer sehr wichtigen Herausforderung vom Modell, vom Projekt, vom europäischen Projekt. Und das ist nicht die einzige Manifestation, wo wir eine starke Radikalisierung, Polarisierung sehen, eine starke Kritik und insbesondere von der linken Flanke. Das haben wir natürlich stärker in Länder wie Griechenland, aber auch in Länder wie Italien und Frankreich, vielleicht auch Spanien, wo die radikale Linke eine stärkere Tradition ist. Also ich denke, Griechenland ist eben diese Manifestation von einer ziemlich radikalen Kritik, Herausforderung am, was schlussendlich ein ziemlich liberales Integrationsprojekt ist in der Europäischen Union.
Kann man denn sagen, Werner van Rent, dass die Griechinnen und Griechen in den letzten 2-3 Jahren ihrer Krise den Eindruck gewinnen müssten, sie sind im Wesentlichen fremdbestimmt durch Europa?
Ja, das ist natürlich auch so, zum Teil. Also die Problematik ist einerseits sicher auf Griechenland zurückzuführen und zweitens auf die Konstruktion der EU bzw. der Währungsunion. Da sind, ganz kurz gesagt, Griechenland war ein Klientelsystem, ist es immer noch zum Teil. Und in diesem Klientelsystem kam plötzlich relativ billiges Geld. Und das hat man nicht in Produktivität gelenkt, sondern in Konsum. Ich war jetzt in der letzten Woche auf dem Peloponnes und habe dann gesehen, wie viele wunderschöne renovierte Häuser da herumstehen. Alles zu. Das ist alles Geld, was eigentlich in die Produktivität hätte fließen sollen, ist nicht gegangen. Auf der anderen Seite war dann die Währungsunion, hat sehr viel Geld nach Griechenland geschickt, weil das hat sich gelohnt, 5% Rendite, fantastisch. Die haben gesagt, mach was ihr wollt, ihr wollt noch ein bisschen mehr haben. Und so ging das auseinander, die Produktivität, die Konkurrenzfähigkeit ging runter. Das gilt für Griechenland und für ganz Südeuropa und im Norden hat man produziert und verkauft. Und dass die zwei Sachen, Klientelsystem und ein altmodisches Politsystem mit dieser Währungsunion, ist eigentlich eine fatale Kombination. Natürlich fremdbestimmt, wie Sie sagen, sind die Griechen bei der Lösung. Die Lösung ist aus europäischer Sicht vorgegeben, sparen, also Austerität. Und da hat man damit angefangen und hat in Griechenland gesehen, okay, machen wir. Da war zu Beginn noch die Mehrheit der Bevölkerung dafür. Inzwischen sieht man, dass das System nicht funktioniert. Man kann nicht ein System ändern, also ein Klientelsystem ändern und gleichzeitig die Wirtschaft abwürgen. Also Strukturänderungen und Austerität offenbar in diesem ausgeprägten Fall in einem demokratischen System ist undenkbar.
Also fremdbestimmt ist das eine, Frau Lavenet, dann gibt es ja noch das andere, nämlich einen Überdruss bei uns allen. Wir können es ja eigentlich schon nicht mehr hören. Also Griechenland, Bankenkrise, Europa, Rettungsschirme und so. Irgendwo sagen ja viele Menschen, also das ist eigentlich nicht mehr zu erhören. Da gibt es klare Ermüdungserscheinungen überall in Europa eigentlich. Und ist das jetzt nicht im Moment ein verdammt gefährlicher Zeitpunkt für Europa, wenn es nur noch über wirtschaftliche Katastrophen wie in Griechenland wahrgenommen wird?
Ja, ich denke, da ist etwas dran. Die Politik wird von den Märkten getrieben. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und zuerst haben die Staaten die Banken gerettet, dann retten große Staaten kleine Staaten, aber inzwischen ist die Vertrauenskrise bei den großen Staaten angekommen und ich denke, die nächste Stufe werden große Verteilungsprobleme sein, also auch in den Gesellschaften, also das wird sich nach innen kehren, in die Innenpolitik der Staaten, in die Sozialpolitik auch. Und das wirft viele Probleme auf, die wir jetzt nur erahnen können. In dem Fall ist dieses Unwohlsein berechtigt.
Also Europa ist ja eigentlich mal als Idee entstanden, um auch mehr Demokratie zu bringen in die verschiedenen, so im Dominoeffekt quasi in die verschiedenen Länder. Nach dem, was Sie gerade geschildert haben, ist es jetzt eher das Gegenteil. Es werden jetzt sogar in die Sozialsysteme der Länder eingreift.
Ja, ich denke, das europäische Projekt ist ein laufendes Projekt und es ist sicher so, dass es über den Markt sich gebildet hat, über die Liberalisierung, die Marktintegration und die Regulierung der Märkte ist erst im zweiten Schritt angegangen worden und die ist sehr viel schwieriger zu erreichen auf europäischer Ebene. Es ist einfacher, sich über den Abbau von staatlichen Regulierungen, von Handelshemmnissen zu einigen, als über gemeinsame Politiken, gemeinsame regulativen Politiken, sei es im Steuerbereich, im Rentenbereich, im Arbeitsmarktbereich, weil hier stoßen sehr unterschiedliche nationale Traditionen aufeinander, eine Vielzahl innenpolitischer Akteure, die sich einigen müssen. Und es kommt zu Verteilungsfragen in diesen Politikfeldern, die eine Solidarität, einen Konsens voraussetzen, dass wir auf europäischer Ebene nicht haben. Wir haben keinen europäischen Demos, der sich durch eine Solidaritätsgemeinschaft definiert und wo der Deutsche in Kauf nimmt, dass ein Teil seiner Steuern für die Finanzierung der Griechen investiert wird. Deswegen ist das jetzt eine große Herausforderung, das Volk auf diesen Weg mitzunehmen, wenn es wirklich dahin läuft, dass wir eine stärkere Vergemeinschaftung der Fiskalpolitik auch haben werden. Und das muss dringend angegangen werden. Die ersten Schritte waren technokratische Schritte, die wir jetzt gehabt haben mit dem Fiskalpakt. Der wurde an den Parlamenten vorbei in schnellster Eile verhandelt durch die Staats- und Regierungschefs.
Das wieder ein Zeichen dafür, dass Demokratie da oben nicht genügend angekommen ist.
Ja, aber ich denke, es gibt Gegenbewegungen, weil unsere Gesellschaften sind demokratisch und wir haben demokratische Institutionen auf der nationalen Ebene und auch das Europäische Parlament auf der EU-Ebene. Und wir sehen zum Beispiel jetzt in Bezug auf den Fiskalpakt, dass sich in Deutschland eine zivilgesellschaftliche Gruppierung geformt hat unter der Leitung der ehemaligen Justizministerin Däumler-Gmelin, die fordert, dass ein Referendum über den Fiskalpakt in Deutschland abgehalten wird, um dieses zu legitimieren. Und wenn die deutsche Regierung nicht einwilligt, dann wollen sie den Fiskalpakt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Also wir haben diese Gegenreaktionen und ich glaube gerade die Referenden, dieses direkte demokratische Element ist etwas, was in der Europäischen Union häufiger jetzt auch schon angewendet wurde. Irland hat bereits ein Referendum über den Fiskalpakt abgehalten.
Aber es geht immer in Richtung einer Desintegration von Europa. Es geht, wir wollen die, was Sie vorher gesagt haben, wir wollen diese Fiskalunion oder wie auch immer, diese Integration wollen wir nicht. Wir wollen als Nation bleiben.
Ja, also ich denke, es ist falsch, die Demokratiefrage auf der europäischen Ebene von der nationalen Demokratie
aber
zu trennen.
Aber sie gibt es jetzt nicht. Auf der europäischen Ebene funktioniert das nicht. Wir haben ein Parlament, was nichts zu sagen hat.
Na, in diesen Fragen hat es noch nichts zu fragen, aber es ist zum Beispiel auch schon der Vorschlag auf dem Tisch, dass diese Euro-Gipfel, die eingeführt werden für den Fiskalpakt, begleitet werden sollen durch einen Wirtschaftsausschuss von Parlamentariern, der zusammengesetzt wäre aus Parlamentariern des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente. Und dass dieser Ausschuss hätte dann ein bindendes Mitentscheidungsrecht. Also da sieht man auch wieder diese Ex-Post-Anpassung an technokratische Lösungen, die ist unvollkommen. Und ich glaube, die Krux dieser unvollkommenen europäischen Ex-Post-Anpassung liegt darin, dass nach wie vor die europäische Öffentlichkeit, der europäische Demos noch zu wenig entwickelt ist. Das heißt, es muss auch zurückgebunden werden an die nationalen Parlamente und an die nationalen Demoi, zum Beispiel über Referenden, aber auch zum Beispiel über Einbindung der nationalen Parlamente, um wirklich legitimiert zu sein. Also nur das Europäische Parlament einzubinden wäre nicht genug, weil es ja auch keine europäischen Parteien gibt. In dem Sinne, es gibt keine europäische Öffentlichkeit. Es muss eine Mehrebenen Architektur sein.
Wird die Demokratie zum Luxusgut? Darüber diskutieren kurz vor den griechischen Wahlen in der heutigen Kontextdebatte der in Griechenland lebende Journalist Werner van Rent, die Luzerner Professorin für internationale Beziehungen Sandra Lavene und der St. Galler Politikwissenschaftler Daniele Karamani. Herr Karamani, im Herbst des letzten Jahres versuchte der damalige Regierungschef von Griechenland, der Sozialdemokrat Papandreou, das Volk mal zum Hilfspaket zu befragen. Überhaupt, also soll es überhaupt unter diese Troika-Herrschaft gestellt werden? Und da schrie Brüssel ja ziemlich auf. Sind wir mittlerweile so weit, dass zur Bedrohung wird, wer das Volk befragen will?
Ich sehe diese Frage weniger vertikal. Brüssel bestimmt, was die Mitgliedstaaten machen, und vielmehr horizontal. Weil Brüssel ist ja keine abstrakte Entität. Es besteht aus Mitgliedstaaten. Ich denke, dort sieht man sehr klar, was die Machtverhältnisse heute sind innerhalb Europa. Wenn wir zurück auf diese Frage kommen von der Fremdbestimmung, gibt es mehrere Beispiele. Griechenland ist nicht das einzige. Das Referendum in Irland ist ein Beispiel, wo ziemlich starken Druck gemacht wurde. Was heute in Spanien für Politiken eingeführt werden, sind sehr stark bestimmt von außen. Die technokratische Regierung von Italien wurde sehr stark von außen gesteuert. Aber was das von außen heißt, das ist mir nicht so klar, weil das Brüssel ist ein Wort, ist eine Stadt, aber eigentlich könnte Brüssel gerade so gut heißen Deutschland, Frau Merkel. Und ich denke, heute sind die Unzufriedenheiten, die man in Griechenland sieht, viel stärker auf Deutschland gerichtet als auf Brüssel. Und in diesem Sinne würde ich Brüssel nicht als abstrakte Entität darstellen. Integration und eine Währung, Union, natürlich heißt, dass die Mitgliedstaaten viele von den Instrumenten aufgeben, mit denen sie Politik geführt haben. Das ist ein Aufgeben Teil von der Souveränität.
Also Aufgeben von Souveränität als ein Preis für dieses Europa. Wir haben vorhin schon, Herr van Rent, über den Herrn Tsipras gesprochen, diesen neuen Star der griechischen Politik und Vorsitzenden der linken Partei. Er benennt ja diese griechische Wahl als einen Kampf zwischen der Demokratie und den Finanzmärkten. Das heißt, ist es ein Kampf der vielen gegen die Eliten?
Es ist es nicht, aber so wird es dargestellt. Mhm. Also das ist er ist ein Barrikadenkämpfer immer gewesen, also an der Uni, in der Schule und auch jetzt. Und er ist ein begnadeter Populist, würde ich sagen. Er kann also die Feindschaften sehr gut kanalisieren. Er weiß, womit er ankommt. Die Griechen sind stark unter Druck. Sie haben sehr, sehr viel gespart in den letzten 2 Jahren. Und sie sehen, es kommt nicht zurück. Und da knüpft er an, so wie auch die Rechtsnationalisten und zum Teil die Faschisten anknüpfen daran, dass es viele Ausländer gibt, Immigranten, illegale Immigranten. Und das tut Tsipras nicht. Aber auf beiden Seiten wird sehr populistisch mit solchen vereinfachten Modellen gekämpft.
Mhm. Aber wenn wir nochmal bei dem Bild bleiben, Frau Lavene, Demokratie und Finanzmärkte, kann man denn sich nicht mal ein bisschen grundsätzlicher noch die Frage stellen, wird nicht unser gesamtes Finanzsystem, unser vielleicht sogar der Kapitalismus im Moment in Frage gestellt? Wie weit kann denn Demokratie die Märkte überhaupt noch regeln? Oder sind die Märkte nicht viel zu selbstständig, wie man mittlerweile sieht?
Ja, ich denke, es ist wichtig, das in dem Sinne nicht fatalistisch zu sehen, dass diese Dynamiken auf politische Entscheidungen rekurrieren. Also der Euro war kein Sachzwang, er war politisch gewollt. Die Globalisierung ist auch kein Sachzwang, die ist zwar viel komplexer noch als der Euro, aber die Liberalisierung der Finanzmärkte ist auch der Ausfluss von politischen Entscheidungen, und ich stimme Ihnen zu, es sieht im Moment so aus, als sei es fast übermenschlich, diese Vernetzung der Märkte wieder auseinander zu dividieren und die Regulierungen besser zu steuern. Aber es gab Ansätze dazu am Anfang der Finanzkrise, die sind nicht konsequent weiterverfolgt worden. Also ich würde nicht sagen, dass die Politik ohnmächtig ist, sondern sie ist noch zu sehr beeinflusst von manchen Lobbys vielleicht, die von dem System profitieren.
Nun beweist ja auch diese griechische Krise eigentlich doch, dass irgendwo dieses gesamte Dilemma für die Weltwirtschaft im Moment herrscht, oder ein Trilemma ist es sogar. Wir haben Globalisierung, wir haben Demokratie und wir haben nationale Souveränität, und das scheint irgendwie nicht miteinander vereinbar zu sein. Herr Karamani, müssen wir in Europa eines dieser drei Ziele aufgeben?
Die Staaten haben sich abhängig gemacht. Finanzmärkte sind Investoren. Und die Staaten durch die Verschuldung haben sich abhängig gemacht. Und das ist natürlich etwas, das jetzt auch die Handlungsfähigkeit von diesen Staaten einschränkt. Demokratie und nationale Souveränität heute sind verschoben in Bezug auf Globalisierung. Was Sie jetzt, Herr Schulz, angesprochen haben, es gibt eine Verschiebung zwischen einer globalen Wirtschaft und demokratische Entscheidungsprozesse, die immer noch auf nationaler Ebene verankert sind. Und diese Verschiebung ist heute natürlich eine sehr starke Herausforderung für Demokratien. Das haben wir auch vorher in Bezug auf das Europäische Parlament besprochen. Man könnte es übertreiben und sagen, dass die heutigen nationalen Demokratien eigentlich lokale Demokratien geworden sind. Wir stimmen ab, wir wählen, auch sehr oft, aber auf Themen, die eigentlich lokale Themen sind. Es ist wie wenn man in der Schweiz das Wahlrecht nur auf kantonaler Ebene hätte und nicht auf eidgenössischer Ebene. Wir wählen auf neue Tramlinien, aber über die wichtige internationale, transnationale Entscheidungen, die über die nationale Stadt, über das entscheiden wir nicht. Und Ihre Frage ist völlig richtig. Es gibt diese Spannung, es gibt diese Verschiebung, und das ist ganz klar ein demokratisches Problem.
Wenn wir es nochmal verschärfen, Werner von Rent, kann man nicht sogar sagen, die Wirtschaft bestimmt ja alles und die globale Wirtschaft hat sehr viel übernommen. Kann man nicht sagen, die Demokratie ist die falsche Staatsform für diese globale Wirtschaft, die wir haben, weil Demokratie ist langsam, eben diese kleinen Abstimmungen überall, und die Wirtschaft ist rasant schnell überall.
Ja, das kommt darauf an, zum Beispiel jetzt in Griechenland oder in Europa, wie man die Schuldenkrise lösen will. Das ist eine Entscheidung, das ist eine politische Entscheidung, wie man Wirtschaftspolitik betreibt. Und diese Entscheid war demokratisch nicht durchzusetzen. Jetzt kann man sagen, schaffen wir die Demokratie ab, dann können wir weitersparen. Die Leute sozusagen auf ein Niveau von 200 Euro im Monat bringen. Das geht ohne Demokratie sehr gut. Wollen wir das? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, das ist ein unverzichtbares Element Europas, dass man demokratisch weitermacht. Das heißt, man muss die Wirtschaftspolitik ändern. Und das ist genau, Frau Lavener hat es vorhin zu Beginn schon angedeutet, da ist etwas im Gange. Man will in der Wirtschaft offenbar etwas an Souveränität abgeben, damit es eine transnationale Wirtschaft gibt in Europa. Das Gleiche muss man aber auch dann auf der demokratischen Ebene tun, weil sonst funktioniert das nicht. Aber ich denke nicht, dass es eine Spannung ist zwischen Wirtschaft einerseits, Demokratie andererseits. Also etwas Besseres als Demokratie kann uns nicht passieren.
Aber im Moment sagen wir alle, in Italien läuft es ja besser als in Griechenland. Aber in Italien ist die Demokratie quasi mal ausgesetzt worden für ein gutes Jahr, indem man einfach eine nicht gewählte Expertenregierung dahin gesetzt hat. Also Europa traut sich schon einiges im Moment auch in Bezug auf Demokratie, wenn es in einem so wichtigen Land einfach mal aussetzt.
Wenn ich etwas dazu sagen darf, in Italien ist das nicht das erste Mal. Schon anfangs 90er Jahre gab es mehrere technokratische Regierungen. Diese Regierung würde, wie schon gesagt, von außen gesteuert, aber das ist nicht etwas Neues in Italien in Krisenphasen. Ob es eine Aussetzung für die Demokratie ist, das denke ich nicht. Das scheint mir übertrieben zu sein.
Ist es nicht ein Regulativ, dass die Demokratie in Italien war ja durch den extremen Populismus, war eigentlich schon längere Zeit in Frage gestellt.
Das stimmt. Ja, von innen.
Ja. Die Technokraten in Italien haben heute einen ziemlich klaren politischen Auftrag, den sie umsetzen müssen, ist das Finanzen wieder in Ordnung zu bringen.
Das Wort Krise ist ja auch altgriechisch und bezeichnet eigentlich den entscheidenden Wendepunkt im Verlauf einer Krankheit, wo es dann darum geht, hinterher Gibt es eine Genesung oder führt es zum Tod? Frau Lavenne, wohin führt diese Krise Europa nach Ihrer Ansicht? Genesen wir bald wieder oder wird es noch schlimmer?
Das wage ich nicht zu sagen, weil die Eurokrise ist ja eingebettet in andere Problematiken globalen Ausmaßes, welche auch eine Auswirkung darauf haben, wie es uns in Europa geht. Aber was ich denke, man sagen kann, ist, dass mehr Europa zu erwarten ist aus dieser Krise, eine stärkere Vergemeinschaftung, zumindest in einem Kern Europa. Und man könnte sagen, dass die Leute vielleicht recht haben, die sagen, dass der Euro als epochale List eingeführt wurde. Das sagt der schweizerische Philosoph Francis Schönewall, aber auch Neil Ferguson, der britische Historiker, sagt das. Und zwar hätten seine Architekten durchaus gewusst, dass solche Krisen auf Euroland zukommen würden und dass sie damit eigentlich die Föderalisierung, die Integration Europas erzwungen haben wollten.
Herr Karaman, ja. Wie ist Ihre Prognose? Mehr Europa oder weniger?
Ich finde, was Frau Lavenne jetzt gerade gesagt hat, sehr interessant. Es gibt zwei Wege. Eins ist die weitere Integration und das andere ist zurück auf den Nationalstaat, genau. Und Nationalismus. Das finde ich kaum vorstellbar. Und eigentlich die Phase in Europa, wenn man das ein wenig langfristig historisch betrachtet, die Phase vom Nationalismus in Europa war eine Klammer. Zweite Hälfte vom 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert. Allerdings sind diese nationalen Identitäten, die geschaffen wurden, unglaublich stark. Und die jetzt zu ersetzen durch eine europäische Identität, die eine Voraussetzung ist für eine weitere Integration. Was Frau Lavenne vorher gesagt hat, ein europäisches Demos. Um das zu schaffen, braucht die Auflösung von nationalen, die Schwächung von nationalen Identitäten. Und das ist natürlich sehr schwierig. Ich möchte nur zum Schluss vielleicht erinnern, auch nationale Identitäten wurden geschaffen. Sie wurden künstlich von Staat und Nationen Baumeister aufgebaut. Und das wäre die Funktion von einer Leadership in Europa heute.
Mhm. Werner van Rent zum Schluss. Aus griechischer Sicht eher Genesung oder eher Tod?
Nee, ich kann gar nicht daran denken, dass es zum Tod kommt von Europa jetzt mal. Weil wenn ich denke am internationalen, globalen Umfeld, wir haben USA, China, Indien auch, dann nachher kommen vielleicht auch die afrikanischen Staaten. Europa kann es sich gar nicht leisten, da nicht mitzumachen. Und wenn Europa auseinanderfällt in ein Nord- und Südeuropa, ein Oliven-Europa und ein Butter-Europa oder wie man es auch nennt, es funktioniert nicht. Also es muss funktionieren. Und ich bin, manchmal sage ich, abgrundtief optimistisch. Das wird gelingen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an die Runde.
Wird die Demokratie zum Luxusgut? Darüber haben die Professoren Sandra Lavenne und Daniel Karamani diskutiert, sowie der Journalist Werner van Gent. Die Gesprächsleitung hatte Hans-Jörg Schulz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.